Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe Grüße mitgebracht. Wir waren letzte Woche in Wilkau und die haben uns aufgetragen, egal wo ich hinkomme, ich soll Grüße mitbringen. Also fühlt euch mal von Wilkau Haslau ganz lieb gegrüßt. Kann ich das ein bisschen runter machen? Genau hier. Nach der Prediger. Eine Frage heute Morgen. Was ist das Wertvollste im Leben? Gesundheit, wertvoll.
Glaube.
Lauter?
Glaube.
Glaube. Ehepartner, wertvoll. Sollte wertvoll sein.
Ja.
Eine liebevolle Familie, ist auch wertvoll. Ein guter Arbeitsplatz. Guter Verdienst. Gute Work-Life-Balance, würde man heute sagen. Alles wichtig. Ist das wertvoll? Ja. Ja, Gesundheit. Tja, mit zunehmendem Alter ist die Gesundheit immer mehr umkämpft. Ja, wollte ich auch nicht wahrhaben. Dass es weh tut an Stellen, die hatte man früher gar nicht gekannt. Ja, dass man früh im Eigenheim die Treppe runterhutscht und denkt, das kann ja nicht wahr sein. Der Ehepartner. Wie viele Ehen waren geschieden? Ich kenne viele Geschwister, die darunter leiden, wenn der Partner heimgegangen ist. Manche Geschwister leiden darunter, wenn sie ihren Partner zurücklassen. Also ist dieser wertvolle Aspekt auch schon umkämpft. Familie. Je älter man wird, desto mehr rückt man aus dem Fokus der Familie raus. Die Kinder haben wieder Kinder und die haben wieder Kinder und irgendwann sagen dann die Enkel, ich will nicht wieder mit zur Oma fahren, da riecht es so komisch. Arbeitsplatz. Es braucht nicht viel, ein neuer Chef, neue Kollegen und schon ist das schöne Arbeitsklima dahin. Auch das nächste wertvolle hinten runter. Und Verdienst? Macht ein Verdienst, ein guter Verdienst wirklich glücklich? Ich habe für euch heute mal eine Predigt mitgebracht, da geht es nur um zwei Verse. Aber die sind so mega und so für uns bindend, also das ist schon etwas Besonderes. Die stehen im Philipperbrief. Das Besondere am Philipperbrief ist, Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper ungefähr im Jahr 60 bis 62 nach Christi im Gefängnis. Er sitzt in Rom im Gefängnis, also ein Ort, wo man, ja, was ist wertvoll im Leben, vielleicht ganz neu definiert. Und die Gefängnisse damals, nicht zu vergleichen mit den Gefängnissen heute, Schmutz, dreckig. Die Freiheit zu machen am Tag über ist im Gefängnis auch völlig eingeschränkt. Man muss machen, was einem vorgesetzt wird, man ist eingeschlossen, man kann sich nicht mehr bewegen, es ist alles reglementiert. Und Paulus schreibt über diese Zeit im Philipperbrief: Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschieht, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus aus guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Das lernt er dort kennen. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus wird verkündet und darüber freue ich mich am meisten. Wahnsinn, oder? Er sitzt im Gefängnis für den Glauben, weiß, dass alle wissen, dass er für den Glauben sitzt. Und dann gibt es Leute, die predigen Christus, da freut er sich auch drüber. Und dann gibt es Leute, die predigen Christus und er nennt hier die Gründe dafür, wo ich irgendwo erschrocken bin. aus selbstsüchtigen Motiven. Was muss da in ihm vorgegangen sein? Und ich habe mich auch gefragt, warum bin ich hier in Chemnitz, warum fahre ich unterwegs, warum bin ich viel unterwegs und verkündige Christus? Aus welchem Grund mache ich das? Man denkt, Menschen, irgendwo gibt es Orte, wo man doch als Mensch einfach mal frei sein kann. Im Gefängnis sind wir ja alle eins oder sind alle dieselbe, auf demselben Level, muss man doch zusammenhalten. Und selbst hier gibt es Zwistigkeiten. Ich war letztens mit meiner Frau eine ganz alte Schwester besuchen, die ist in einem Pflegeheim. Und selbst diese alte Schwester hat uns erzählt, hier ist ein Mann, der unterstellt mir, ich würde es wasserhamstern. Und wenn man sich die Frau anguckt, frage ich mich, wo die es wasserhamstert. Aber ich stand dann dort am Bett und dachte, bis zum Schluss, selbst in einem alten Pflegeheim ist unter uns Menschen Neid und Missgunst. Ist irgendwo erschreckend. Menschen, die kurz vorm Ableben sind, die es Lebensende fast erreicht haben, streiten sich noch, dass der eine eine Flasche Wasser zu viel hat und der andere eine Flasche Wasser zu wenig. Und wenn wir in unser Leben reinschauen, gibt es eigentlich im Leben immer wieder Verletzungen und immer wieder Situationen, die uns irgendwo beschäftigen, oder? Wo man denkt, das hält man doch nicht für möglich. Das kann man doch gar nicht nachvollziehen. Selbst in Gemeinden, wo eigentlich alle mit Jesus unterwegs sind, habe ich schon die tollsten Streitereien erlebt und schlimme Verletzungen. Was ist mit uns Menschen los? Wo laufen wir verkehrt? Und jetzt kommen meine zwei Verse. Hier hinein schreibt Paulus an die Philipper. Ja, halt Fried klang es mal kurz an dem Lied an. Ich dachte, hoffentlich singen sie das nicht. Philipper 3, Vers 13 und 14. Da sagt Paulus, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schau nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Bumm. Herrlich. Ich habe meine Predigt in drei Teile geteilt. Teil 1 ist Nostalgie. Der Teil 2 heißt fokussiert leben und der dritte heißt Bewusstseinserweiterung. Fangen wir mal an. Nostalgie. Wisst ihr, woher das Wort Nostalgie, woher das kommt, woher das stammt? Nostalgie nannte man oder ist entdeckt worden im 17. und 18. Jahrhundert und aus einem Grund. Das waren Schweizer Söldner, also Schweizer Soldaten kämpften in verschiedenen Armeen in Europa und die Schweizer hatten ein ganz besonderes Problem, die hatten nämlich sehr, sehr starkes Heimweh. So stark, dass die richtig davon krank geworden sind. Der Erste, der das festgestellt hat, das war ein berühmter Arzt, der hieß Johann Hofer, der hat gemerkt, dass wenn die Soldaten irgendwo waren und haben Kuhglocken gehört oder besondere Lieder aus der Heimat, dann sind die Schweizer regelrecht umgekippt. Die haben Fieber bekommen, manche sind sogar gestorben vor Heimweh. Manche können sich vielleicht erinnern, als die Kinder klein waren, da hatten wir gerade mal so einen Trickfilm, der hieß Heidi. Kennt ihr den? Die ist in Frankfurt auch so krank vor Heimweh geworden, dass sie sie nach Hause schicken mussten. Irgendwie haben die Schweizer, gut, ich kann es bei dem Ländler auch verstehen, dass die besonders großes Heimweh hatten. Die hatten so ein Heimweh und daraus entwickelte sich diese Krankheit und das Nostalgie wird darauf zurückgeschoben. Nostalgie. Aber das sind nicht nur die Schweizer, die so ein bisschen nostalgisch unterwegs sind, sondern wir im Endeffekt auch. Früher war alles besser. Oder? Früher war alles schöner, alles besser. Und wisst ihr, wo sich mir so die Nackenhaare aufstellen, wenn ich dann so manche mir dort per WhatsApp dazu mitteilen, die DDR, das war so ein schönes Land. Da hatten wir alle Arbeit, da ging es uns allen gut. Uns ging es so gut, dass wir 89 alle auf der Straße sind. Ja, so gut ging es. Aber wir Menschen können nichts dafür. Dieses Zurückdenken, diese Nostalgie, das ist ein Korrektiv. Die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die waren ausgeglichen mit guten Erfahrungen. Ja, ich denke auch manchmal, ach, die Schulzeit war eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich mich aber richtig reindenke, war ich froh, dass ich nach 10 Jahren raus war, weil für mich war das 10 Jahre lang nur Freiheitsberaubung. Es war früher nicht alles schlecht. Ja. Sind nicht nur wir damit zu tun. 2. Mose, Kapitel 16, wir erinnern uns, ne? Auszug aus Ägypten. Alle, steht dort, alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, zogen von Elim, das ist eine Oase, weiter. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten, ach, hätte uns der Herr doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Aber ihr habt uns in die Wüste gebracht, damit wir hier alle hungern. Am 15. Tag des 1. Monats sind sie ausgezogen. Am 15. Tag des 2. Monats, 4 Wochen. Ah, oh, war das in Ägypten schön. 4 Wochen. Unglaublich. 4 Wochen, 1 Monat. Und die haben das alles vergessen. Was war denn in Ägypten schön? Fronarbeit, härteste Bestrafung, ein Leben nur mit harter Arbeit, plus sie mussten ihre Söhne dort in den Nil werfen, weil die Ägypter Angst hatten, sie wären zu viel. 4 Wochen. Und wir Menschen haben das vergessen. Oh, das war in Ägypten doch so schön. Tja. Das war in Ägypten so schön, dass Gott zu Mose sagt, im 2. Mose 3, Vers 9, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört und habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und das haben wir dann ganz schnell vergessen. Ach, das war früher doch richtig schön. Und Paulus sagt, vergesst das, alles, was hinter euch liegt. Ich vergesse das. Das schließt aber nicht nur unsere angenehme Erinnerung ein. Ja, ich denke auch manchmal, ich sage manchmal so zu meiner Frau, ich möchte in den 80er Jahren gelebt haben. In den 80er Jahren möchte ich so um die 30 gewesen sein und im Westen gewohnt. Yeah, das war schön. Hätte ich mir einen kleinen Golf gekauft, wäre über die Alpen getuckert und alles war happy. Vergesst, was hinter euch liegt. Vergesst auch, was ihr im Leben erlebt habt. Versucht auch zu vergessen, was der Negativen war. Wie kann ich denn sowas vergessen? Weil es holt einen ja immer wieder mal ein. Und hier schreibt Paulus gleich, wie wir es vergessen können. Zweiter Punkt, fokussiert leben. Schaut nur noch auf das Ziel vor mir. Schaut auf unser Ziel. Was ist unser Ziel als Christen? Was ist unser Ziel als Christen? Mein Ziel ist, morgen ist Montag, schnell den Freitag zu erreichen, wenn es geht, ohne viel Feindkontakt und gut. Hallo, mitmachen. Was ist unser Ziel als Christen? Einer. Die kommt auch noch aus dem oberen Erzgebirge. Der Himmel. Hallo, seid ihr da? Unser Ziel. Unser Ziel ist der Himmel. Warum vergessen wir das immer so schnell? Ich lebe doch hier nicht aus Dummdudelei und gehe Sonntag in die Kirche, weil ich Sonntagvormittag eh mit mir nicht anzufangen weiß, oder? Oder warum habt ihr euch für ein Leben als Christ entschieden? Warum macht man das? Ihr Chemnitzer. Also ich kenne viele von euch, Chemnitzer Nimmerschulter, die fahren bei einem Sonntag bei uns so durch. Richtung Grenze. Könnt ihr doch eher machen. Ihr Sonntagvormittag hier sitzt, fahrt nach Tschechei, erstmal schön, billig danken. Wir haben uns für Jesus entschieden. Frag dich mal selber, warum hast du dich damals für Jesus entschieden? Für Jesus Christus. Ich habe mich für ihn entschieden, weil ich nicht alleine durchs Leben gehen will. Ich habe mich für ihn entschieden, weil diese Sündenlast weg muss und weil ich im Endeffekt in den Himmel will. Ich will in den Himmel kommen. Ich bin heute sehr, sehr, sehr traurig. Ich habe heute gestern noch mit einer ehemaligen Arbeitskollegin geschrieben, die muss hier irgendwo in Chemnitz wohnen. Da ist sie nicht. Nee, doch nicht reingeschlichen. Die mir vor Wochen mal geschrieben hat, Jonas, wann bist du wieder mal in Chemnitz? Ich brauche das wieder mal. Dann habe ich ihr geschrieben, wann ich wieder in Chemnitz bin. Ich bin da, hurra. Gestern noch geschrieben, wann geht's in Chemnitz los? Um 10, ich bin da. Ich brauche das wieder mal. Oh, ich lasse mich taufen, ich brauche das wieder mal. Weil meine Eltern das wollen. Weil meine Oma das will. Das ist traurig. Es ist traurig, dass das so irgendwo wir vergessen haben. Und die Menschen, nichts gegen deinen Schaukasten, wunderbar. Ja, die Leute sollen es lesen. Aber ich wünsche mir, dass die Leute weitergehen. Und das liegt aber auch ein bisschen an uns. Also wer erzählt denn oder wer schwärmt denn seinen Arbeitskollegen was vor vom Himmel? Ruckzuck wirst du in die Ecke geschoben, das willst du gar nicht hin. Aber wenn du den Paulus hernimmst, was der vom Himmel berichtet, komm da mal in die Chemnitzer Gemeinde, da ist ein schöner Gottesdienst. Hey. Fokussiert leben, ich richte mich aus nach dem Ziel, was vor mir ist. Mein Ziel ist der Himmel, euers auch, oder? Davon müssen wir schwärmen. Wir leben momentan in einem Land, wo der Glauben eigentlich fast nicht mehr gezeigt wird. Es gibt auch viele auf Arbeit, wo du weißt, gehen in die Kirche, aber die sagen auch nichts. Und wenn ich so in vielen Gemeinden unterwegs, das ist manchmal erschreckend, was aus starken Gemeinden den 90er, Anfang der 2000er Jahre geworden ist. Und Corona hat es nochmal befeuert, da sind mal noch welche weg. Warum haben wir Christen das irgendwo aus den Augen verloren, davon zu schwärmen, was auf uns wartet? Der Himmel wartet auf uns. Und unser Ziel ist das. Was ist, wenn ich ein Ziel verfehle? Gibt es eine schöne Geschichte. Ist passiert 2004 bei den Olympischen Spielen. Da gab es einen Matt Emmons, ein Pistolenschütze, einer der Besten der Welt. Er war dran, hat nur noch einen Schuss. Und er wäre Olympiasieger geworden. Und er geht dort vor, völlig aufgeregt und legt an und schießt. Und kein Loch auf seiner Karte. Na, aber ich habe doch geschossen, die Patronenhülse liegt doch hier. Ich habe doch geschossen, ich habe doch genau das Schwarze getroffen. Ja, das hat er getroffen. Vom Nebenmann. Er hat genau das Schwarze getroffen vom Nebenmann. Er wurde dann durchgereicht, ist irgendwo Achter geworden in dieser Olympiade. Aber ich bin doch jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Mir macht manchmal der Spruch ein bisschen zu schaffen, wo Jesus sagt, ja, ihr werdet mal sagen, in deinem Namen haben wir das und das und das getan. Da werden Dinge aufgezählt, die traue ich mir gar nicht zu. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Das macht mir manchmal, gibt mir manchmal zu denken. Und mein Gebet ist, Herr, du mich zurechtweisen, sag es mir bitte, wenn ich falsch unterwegs bin. Weil ich möchte nicht mein Leben als Christ gelebt haben, dann hier einmal die Augen schließen und Jesus sagt, hä, Jonas, ich kenne dich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das möchte ich nicht erleben. Also, vergesst bitte, was da hinten ist. Vergesst auch alles Negative. Richtet euren Blick auf das Ziel. Unser Ziel ist ein Riesenziel. Das ist der Himmel. Einmal leben. Die Bibel schreibt, es wird eine neue Erde geben, ein neuer Himmel. Da möchte ich hin. Ich möchte nicht in die Hölle, um Himmels Willen. Das hört man auch nicht mehr groß in Predigten. Es gibt eine Hölle, die ist nicht abgeschafft, auch wenn man es fast nicht mehr hört. Das existiert noch. Und auch wenn die moderne Theologie das am liebsten gar nicht mehr sagen würde, das gibt es nicht und das Fegefeuer, was es da alles gibt und die Allversöhnung, vergesst es. In der Bibel steht drin, gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du für Jesus Christus oder du bist gegen ihn. Und gegen ihn bist du schon, wenn du nicht an ihn glaubst. Und dann schreibt die Bibel, die Menschen sind verloren. Und der Rauch, der Qual ihrer wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also unser Ziel sollten wir nie aus den Augen verlieren. Unser Ziel ist der Himmel. Aber das kann man ruckzuck aus den Augen verlieren. Die Sicht ist ungeheuer wichtig. Ich habe noch eine kurze Geschichte. Da gab es mal eine Schwimmerin, ich weiß gar nicht, ob es die gute Frau noch gibt, Florence Catalina, das war so ein Schwimmwunder. Die hat zum Beispiel als erste Frau den Ärmelkanal durchschwommen, 32 Kilometer. Als Kind hat sie die San Diego Bay bei Kalifornien 4 Kilometer breit durchschwommen. Und sie wollte jetzt von irgendeiner Insel 34 Kilometer Richtung kalifornisches Festland schwimmen. 34 Kilometer. 15 Stunden ist die gute Frau geschwommen. 15 Stunden. Etliche Beiboote dabei, die aufgepasst haben, dass die Haie, das ist schon mal bei mir ganz gar nicht, ich werde nicht eine Fußzehe hätte ich dort ins Wasser getan, die das um sie rum gefahren sind, wegen den Haien. Und sie ist 15 Stunden geschwommen. 15 Stunden. Und es muss ziemlich kalt gewesen sein. Am Ende war sie halb erfroren und völlig steif und hat gebittelt, dass ihre Begleiter sie aus dem Wasser holen. Und die haben alles versucht, sie zum Weiterschwimmen. Es waren noch 800 Meter. 800 Meter. Und sie hätte diesen Rekord geknackt. Später mal hat man sie gefragt, den Reporter, warum haben Sie denn 800 Meter vom Ziel aufgegeben? 15 Kilometer, dann ist das so ein Stückchen. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Das war der Nebel. Ich habe die Küste nicht gesehen. Hätte ich die Küste gesehen, hätte ich es vielleicht geschafft. Das war der Nebel. Und von einem Nebel schreibt auch Paulus an die Hebräer, Kapitel 12, Vers 1 und 2, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern nur allein auf Jesus. Er hat unseren Glauben geschenkt und er wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Die Sünde versucht uns immer wieder einzugarnen. Nee, das kann nicht sein. Oder? Die Sünde wird uns bis zum letzten Tag immer wieder versuchen, von diesem Weg abzubringen, weil einer dahinter steht, der nicht möchte, dass wir dieses Ziel erreichen. Und Paulus schreibt hier, wir haben eine Wolke der Zeugen des Glaubens um uns herum. Wer ist das? Von wem ist da die Rede? Gut, wir kennen viele Helden aus der Bibel, das ist gute Beispiele. Ich kenne von meiner Kindheit her noch Geschwister, die ich als Kind schon bewundert habe, die bis zum Schluss, wirklich bis zum Schluss fest an Jesus Christus dran waren. Ich erinnere mich an einen Bruder, der seine Kinder dort wirklich, beide Söhne, ungläubig verloren hat, vor ihm schon gestorben hat. Und jedes Mal, wenn ich ihn besucht habe, ich bin hinterher raus, die Ohren angelegt, weil wenn er angefangen hat mit Beten, da warst du einfach nur still. So eine Freude, immer noch am Herrn dran zu sein. So eine Freude, endlich, er hat aber gehofft, dass der Herr ihn holt. So eine Freude im Glauben, trotz dieser ganzen schweren Dinge. Wir wollen nicht nach links und rechts schauen. Das ist auch ein schönes Beispiel. Wie oft schauen wir umher? Gerade jetzt in der heutigen Zeit. Ängstlich nach links und rechts. Es kann einem auch manchmal wirklich Angst werden, wenn man das so mitkriegt, was auch politisch so abgeht momentan gerade, wo selbst die größten Politiker unglaubhaft geworden sind und die Welt schaut zu. Ich musste heute früh wieder ein Auto schmunzeln. Der eine sagt, wir haben einen Deal mit dem Iran. Der Iran sagt, wir haben keinen Deal. Und dann sitze ich vor meinem Radio und denke, habt ihr alle eine Meise? Ich wollte eigentlich Macke sagen, Entschuldigung. Es kann ein Himmel Angst werden, dass Polemik immer lauter wird. Das Schreihälse, die jetzt Sorgen haben. Ja, kann man rumher engeln, kann man auch Angst, aber schaut auf Jesus Christus. Die Zeit wird nicht besser werden. Aber er ist ein Garant. Er wird sich nicht ändern. Diese Botschaft von Jesus Christus, die wird sich nicht ändern. Die war als Kind, die war als Jugendlicher, die predige ich heute. Und wenn Gott die Gnade schenkt, wird es dieselbe Botschaft sein, wenn ich hier mal die Augen schließe. Die Bibel wird nicht umgeschrieben. Und das ist doch eine Sicherheit, die wir haben. Stellt euch mal vor, die Bibel wäre genauso wie die Welt. Unglaublich. Und zu was Menschen fähig sind, die sich auf ein Ziel fokussieren, denke ich, kennen wir genug Geschichten. Was Menschen leisten können aus körperlichen eigenen Kräften, nur weil sie fokussiert sind auf ein Ziel. Unglaublich. Was verfolgte Christen erleben, die nur auf Jesus Christus ihr Leben ausgerichtet haben. Ich kann manchmal diese Zeitung, kennt ihr auch von Open Doors, wo die Beispiele drin sind. Ich mache das manchmal zu, ich kann das manchmal gar nicht lesen. Weil ich so erschrocken bin, was Menschen erleben. Und wir in unserem Deutschland wissen eigentlich gar nicht, was Verfolgung heißt. Und diese Menschen halten an Jesus Christus fest. Warum? Komme ich später zu. Dritter Teil, Bewusstseinserweiterung. Paulus schreibt, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in der Herrlichkeit Gottes. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Mit aller Kraft. Mit aller Kraft. Hallo, mit aller Kraft. Ach, hör doch auf mit deinen windigen Versprechungen, mit aller Kraft. Ein Erlebnis. Wenn ich mit meiner Frau Fahrrad fahre, fahren wir meistens so oder oft so eine Runde durch den Wald und da ist so eine, war schon immer eine Wiese, da hängt so ein Eulenschild, ne? Wisst ihr, was das heißt, ne? Naturschutz. Und wir hatten damals einen Lehrer in der Schule, das war ein Derber. Ne? Das war der einzige Lehrer, vor dem wir Jungs noch Respekt hatten. Weil das war einer, der so mit dem Zeigestab, mit diesem Glasfieber-Zeigestab, da hat das Ding gebogen, wo man schon gedacht hat, Jan, wann bricht er denn? Und der hat dann auch auf den Tisch gewummert. Ne? Das war so ein richtiger derber Lehrer. Und ich sehe den noch da unten stehen, dass er uns irgendwelche Korbblütler entgegenhält. Sagt euch was, ne? Das müssten wir in der Schule noch lernen. Korbblütler und Lippenblütler und was weiß ich, wie das ganze Gedöns hieß. Ich sehe den wirklich noch da unten stehen und vor ein paar Jahren haben wir ihn auf dem Lauterer Fest getroffen und ein krummer, alter Mann, kurze Zeit drauf ist er gestorben. Und wenn ich mit meiner Frau im Friedhof bin und wir gießen dort die Gräber unserer Großeltern und ich laufe auf seinen Grab vorbei, denke ich auch, du warst so ein autoritärer Mann, so ein harter Mann. Und am Ende zählt das alles nichts. Am Ende sind die Menschen gebrechlich. Gut, an ihn erinnern sich vielleicht noch ein paar, die ihn so erlebt haben wie ich. Aber die ganze Kraft, die er in sein Leben hineingelegt hat, der Kommunismus und was da alles dahinter stand, das ist alles weg, alles nichts wert. Und so können wir viele hernehmen, die ihr Leben in Dinge reingelegt haben, was alles weg ist, was alles nichts wert ist, was am Ende gar nichts mehr zählt. Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr ab und zu auf den Friedhof geht, ich finde es schön auf dem Friedhof, ich finde auch schön die Grabsteine, wo dann draufsteht Professor, Doktor oder Doktor, Doktor, Doktor. Was ist das wert? Nicht den Menschen nahe treten, die müssen was geleistet haben, alles schön und gut, aber das ist nichts wert. Wir haben ein Ziel vor uns, das ist unglaublich groß, das wartet auf uns. Paulus schreibt, was kein Mensch sich ausdenken kann, was keiner je gesehen hat, das wartet auf die, die durchhalten bis zum Schluss. Und jetzt, ich bin eigentlich immer so ein Mann, der ein bisschen was braucht. So, jetzt bin ich dran hängen geblieben. Blaise Pascal, für euch ein Begriff, Pascal, ja, ziemlich schlauer, richtig schlauer Mensch. Der hat das auf den Punkt gebracht, der hat die Entscheidung so ein bisschen in eine Wette verpackt. Kennt es jemand von euch, diese Wette von Blaise Pascal? Und zwar, er sagt, es gibt nur zwei Arten. Ich glaube an Gott und ich glaube nicht an Gott. Was anderes gibt es ja nicht. Ne? Entweder glaube ich an Gott oder ich glaube nicht an Gott. So, jetzt die Wette. Ich glaube an Gott. Jetzt gibt es wieder nur zwei Sachen, die man da... Wenn Gott existiert, ich glaube an Gott, wenn Gott existiert, dann gewinnst du alles. Dann gewinnst du ewiges Leben. Bumm. Ich glaube an Gott und Gott existiert nicht. Ja, gut, dann ist halt so. Dann hast du ein moralisch gutes Leben geführt auf diesem Planeten. Hast vielleicht ein paar nette Freunde, bist ein netter Kerl, alles easy. Gut, haben wir das. Ich glaube nicht an Gott. Wenn Gott dann nicht existiert, gut, ist halt so, hast ein schönes Leben gehabt, vielleicht einen guten Verdienst, alles gut, alles easy, ist so. Ich glaube nicht an Gott und Gott existiert. Dann verlierst du alles. Dann verlierst du alles. Von mir aus mal ein Auto hergefahren mit einem Aufkleber drauf, da stand, was machst du, wenn Gott wirklich existiert? Aber Jonas, den Glauben kann man doch nicht einfach so erzwingen. Man kann doch nicht so rational an den Glauben rangehen. Warum nicht? Warum kann ich an den Glauben nicht rational rangehen? Ich lege fest, ich glaube ab heute an Jesus Christus. Bumm. Kann man das so machen? Oder braucht man eine spirituelle Erleuchtung? Was meint ihr? Wenn du ehrlich bist und sagst, ja, ich glaube an dich, ich versuche ab heute mit dir zu leben. Ich laufe dir nach, ich gebe dir mein Leben. Punkt. Was wird mit diesen Menschen passieren? Was ist der Unterschied zwischen uns und Buddhisten oder Muslimen oder was es alles so für Religionen gibt? Man kann sich ja für vieles entscheiden. Was ist der Unterschied?
Da ist niemand für uns gestorben.
Nochmal laut.
Da ist niemand für uns gestorben.
Gute Sache. Komme ich drauf. Das hängt mit der Trinität Gottes zusammen. Ich entscheide mich, dass Gott im Himmel mein Vater wird. Zack. Ich entscheide mich, bin ab morgen Christ. Ja. Dann wird etwas mit dir passieren. Weil wenn du dich dafür entscheidest, aus ehrlichem Herzen entscheidest, dann wird mit dir etwas passieren. Nämlich, der Vater, ne, hat den Sohn zu uns gesandt, dass er durch seinen Tod wir die Freiheit haben. Ne? Punkt. Was sagt Jesus, als er weggegangen ist? Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich schicke euch jemand, einen Beistand, einen Helfer, einen Tröster. Und das ist das, was die anderen Religionen nicht haben. Gott schickt den Heiligen Geist. Und wenn ein Mensch sagt, okay, ich will mein Leben mit Jesus Christus leben, habe ich damals auch gesagt. Ich wollte eigentlich nie so richtig. Ich habe immer gedacht, gut, das kannst du machen, das ist was für alte Leute. Der Glauben ist was für alte Leute, so wie meine Oma und Opa. Wenn ich mal das Alter komme, dann kann ich das noch machen. Und dann war aber irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, uah, jetzt musst du aber sehen, dass du hier, der Erzgebirger würde sagen, ist Trompete erwischt. Dass du hier hinmachst, ne? Weil 89 alles ging im Bach runter, keiner wusste richtig, was ist. Ich bin arbeitslos geworden, das war für uns auch was ganz Neues. Also warst du hinher gewesen, hast dein Leben Jesus gegeben. Wenn das passiert, ich war damals auch nicht spirituell unterwegs oder hatte dort, ich hätte mir das eigentlich gewünscht. Ich habe immer gedacht, der Jonas König gibt sein Leben Jesus, dann geht der Spot im Himmel an und vom Halleluja, Halleluja. Da war nichts. Das war eine rationale Entscheidung. Ich möchte in Zukunft mit dir leben. Und jetzt sagt Jesus Christus, ich schicke euch einen Beistand, einen Tröster, einen Helfer. Und der fängt in uns an zu wirken. Der fängt in uns an zu wirken, indem wir unser Leben Stück für Stück verändern, was wir vielleicht gar nicht so mitkriegen. Formt unseren Charakter. Ich war früher viel, viel gehzorniger. Oje, oje, oje. Formt unser Gefühl für andere Menschen. Da formt ein Stück Die Bibel schreibt, er formt uns in die Richtung Jesu Christi. Da fehlt bei mir noch manchmal viel. Vor allem im Straßenverkehr. Aber der Heilige Geist, der formt uns, der macht uns zurecht. Ich finde jetzt gleich die Bibelstelle nicht, ist mir nicht geläufig, es steht geschrieben, wenn wir nicht wissen, was wir beten, dann wird der Heilige Geist in uns mit unaussprechlichen Seufzen, stell dich das mal vor, der Heilige Geist betet für mich stellvertretend mit unaussprechlichen Seufzen zum Vater, hallo, seid ihr da? Unglaublich! Das sind wir Christen. Wir sind nicht allein hier. Wir sind unterwegs Richtung Himmel und wahrscheinlich, weil Jesus mich kannte, hat er gedacht, gut, ich muss jemand runterschicken, Heiligen Geist, der Jonas kriegt das alleine nicht zustande. Da brauchen wir ihn da ein bisschen mit schubst. Und der Heilige Geist trägt uns durch. Der zeigt uns die Richtung. Das zeigt uns auch manchmal, wo wir falsch unterwegs sind. Also mir ziemlich oft, bei euch hoffe ich auch, oder? Sag doch mal was. Ja, ja endlich. Der Deutsche ist immer so, Habe ich schon mal erzählt hier, wir waren Anfang der 2000er, gab es in Berlin mal diesen Jesusmarsch. War da jemand von euch? Ja. Wer war? Du warst? Wir waren dort auch. Und hinter uns war eine brasilianische Gemeinde aus Berlin. Den ganzen Marsch über. Party. Die haben dann so gleich schon so, bup, und der Deutsche vorne weg. Ich wünsche uns manchmal, dass wir auch als Gemeinde mal ein bisschen Amen und Juhu, yeah, wow. Freude. Gibt es so ein schöner, in der Offenbarung steht doch irgendwo drin, das gehört nicht zur Predigt, und es herrschte große Stille im Himmel. Wisst ihr, was da ist? Da ziehen die Deutschen im Himmel ein. Jetzt sind wir dran, geht's in den Himmel. Herrlich. Okay. Wisst ihr, was auf uns wartet? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Da schreibt Johannes, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge. Macht mal die Augen zu und stellt euch das vor. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm und hatten alle weiße Gewänder an und trugen Palmzweige. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das wird ein Event sein und da sind wir dabei. Das ist keine Verklärung auf irgendwas, was mal sein wird. Dieses Datum steht in Gottes Kalender schon fest. Und ich will dort sein. Ich will dort mit dem weißen Gewand sein und mit dem Palmzweig in der Hand und ich werde jubeln. Stellt euch das mal vor, nehmt das heute mit nach Hause, stellt euch das mal vor. Dieser ganze Sumpf hier weg. Und wir wissen, wir gehen in eine Ewigkeit und stehen vorm Thron Gottes. Wir sündige Menschen durch Jesus Christus stehen einmal vor dem Thron Gottes. Unglaublich fast, oder? Aber ich freue mich darauf. Und jetzt sagt Paulus, richtet all eure Kraft auf dieses Ziel aus. Wir haben ein Ziel. Ein ungläubiger Mensch hat kein Ziel. Das Ziel ist vielleicht ein guter Platz in einem Pflegeheim und dann halbwegs schmerzfrei sterben. Aber unser Ziel ist das. Und davon müssen wir schwärmen, davon müssen wir erzählen. Nicht gleich morgen nach Chemnitz reinrennen zum Roten Turm und sagen, der hat gestern gesagt, wir sollen hier schwärmen. Nehmt es in euren Herzen mit, was uns wartet. Und erzählt es bei Gelegenheit Menschen, die auf der Suche sind. Ich habe mir zugewünscht, dass diese Arbeitskollegin da ist, weil ihr Leben ist eine Katastrophe. Ich habe mir so gewünscht, dass sie das hört, was auf Menschen wartet, die mit Jesus unterwegs sind. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen Appetit auf dem Himmel machen. Und es war nicht zu viel, aber nehmt das bitte mit für die kommende Zeit. Und ich sage Amen und wir hören ein Lied.